NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
21. September 1558. Der Todestag von Kaiser Karl V.
Dass ein Papst zurücktritt, haben wir noch im 21. Jahrhundert als Sensation erlebt. Stärker noch hat es die Menschen des 16. Jahrhunderts bewegt, dass ein Kaiser auf die Krone verzichtet. Und es war nicht irgendein Kaiser, der am 25. Oktober 1555 im Stadtschloss von Brüssel vor die versammelten niederländischen Stände trat. Karl V. war der letzte Kaiser, der noch vom Papst gekrönt den mittelalterlichen Anspruch verkörperte, über die ganze Christenheit zu gebieten. Zugleich, als Karl I. von Spanien, war er Herr über ein Reich der Neuzeit, in dem von Europa bis nach Amerika, ja bis nach den Philippinen, die Sonne niemals unterging. In Flandern war er geboren und aufgewachsen, als jungen Geck, gekleidet in die farbigen Gewänder neuester burgundischer Moden, so hatten sie ihn dort in Erinnerung. Manche hatten Mühe, ihn wiederzuerkennen, wie er jetzt mit 55 Jahren zurückgekehrt war, in schwarzer Trauerkleidung, das Gesicht so aschfahl, so zermürbt, wie Tizian ihn zuletzt gemalt hat. Bevor er selber sprach, bat der Kaiser einen seiner Vertrauten, den Rat Philibert von Brüssel, auszusprechen, was ihm selber wohl nicht über die Lippen kommen wollte. Unser Souverän leidet an einer Krankheit, der ein Mensch mit aller Kraft nicht lange widerstehen kann. Wie ein grausamer Scharfrichter verkrüppelt sie ihn, so dass er seine Glieder nicht mehr gebrauchen kann und sein Geist durch diese Qualen so schwer beeinträchtigt wird, dass er nicht mehr fähig ist zu ernsthafter Betätigung. Mit dem rechten Arm auf seinen Stock gestützt, mit dem linken Arm sich festhaltend an Wilhelm von Oranien, erhob sich jetzt der Kaiser und verkündete seinen Beschluss, das Reich seinem Bruder Ferdinand in Wien zu übergeben, die spanischen Länder seinem Sohn Philipp. Aber wird man ein Weltreich in einem Tag los? Derart verworren waren die Herrschaftstitel Karls V. nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, in Burgund, den Niederlanden und selbst in Spanien, dass sich die Abdankung über ein Jahr hinzog. Dann erst schiffte Karl sich in Vlissingen ein. Was er jetzt brauche, ließ er die Niederländer wissen, sei der milde und heilsame Himmel Spaniens. Hatte er nicht die glücklichsten Tage seiner Jugend unter dem wundermilden Himmel Andalusiens verbracht, in Sevilla, in Granada? Zum Entsetzen seiner Ärzte hatte Karl etwas anderes im Sinn. Bei Santander, an Spaniens stürmischer Nordküste, ging er an Land. Von dort ließ er sich, da er nicht mehr reiten konnte, in einer Sänfte hochtragen bis hinauf in die Estremadura. Das ist das Gegenteil von Andalusien. Frostig, neblig, feucht und lang verschneit ist diese öde Sierra im Westen von Madrid. Und mitten in der Estremadura das einsame Kloster San Juste. Was in aller Welt hat Karl dort gesucht? Nur eines. Noch heute ist keine Gegend Spaniens von Touristen so wenig heimgesucht wie die Estremadura. Wer sich hier niederlässt, findet Ruhe, absolute Ruhe, Ruhe vor aller Welt, gesucht hat Karl V. in San Juste. Schon lief in Deutschland das Gerücht um, der Kaiser sei in ein spanisches Wüstenkloster eingetreten als Mönch. Einsiedler gar sei er geworden. Das Gerücht wird sich später zur Legende steigern, zum Stoff für vielgelesene historische Romane. So schlimm war es nicht. Karl ist nicht bei den Mönchen von San Juste eingetreten. Vielmehr hat er sich draußen an die Wand des Klosters eine elegante Villa im italienischen Stil anbauen lassen. Sie hatte zwei Stockwerke. Nur das obere hat der Kaiser selber bewohnt und dafür gesorgt, dass es nicht über eine Treppe, sondern über eine lange, sanfte Rampe erreichbar war. Gewiss keine asketische Einsiedelei, eher schon die erste barrierenfreie Seniorenresidenz der Geschichte. Mit flandrischen Gobelins, mit kostbaren Gemälden und Möbeln war die einsame Residenz geschmückt. Auch mit jener Sammlung seltener Uhren, die das eigentliche Hobby des Kaisers war. Und im schönsten Zimmer, mit Blick hinaus in die weite Sierra, sein letzter Thron. Der Gichtstuhl Karls des Fünften. Wir stellen ihn uns am besten vor als eine Art Rollstuhl vor der Zeit, bereits ausgestattet mit verstellbaren Fußstützen, doch ohne Räder. Sie waren auch nicht nötig. Über 50 Diener warteten in San Juste auf einen Wink, um dem Hilflosen zu Hilfe zu eilen. Als Philibert von Brüssel bei Karls Abdankung die Krankheit des Kaisers schilderte, hat er es nicht gewagt, sie beim Namen zu nennen. Doch wussten es alle im Saal. Karl V. litt an der Krankheit der Könige. So wurde die Gicht damals genannt, durchaus zu Recht. Eine ihrer Ursachen ist ja die erbliche Veranlagung. Besonders sicher wirkt sie in großen Dynastien. Schon im 13. Jahrhundert litt der erste Habsburger auf dem deutschen Thron, Rudolf von Habsburg, so schwer an Gicht, dass er seine alten Tage statt mit Regieren lieber in den Thermalbädern bei Zürich verbrachte. Geradezu erblich war in Karls besonderem Fall auch die zweite Ursache der Gicht. Sein burgundischer Großvater, Karl der Kühne, pflegte zu Gastmählern zu laden, die 4 Tage und 4 Nächte ununterbrochen fortdauerten. Nicht nur den Namen, auch die Neigung zur Völlerei hat Karl V. geerbt von Karl dem Kühnen. Schon mit 28 bekam er seinen ersten Gichtanfall. So unerwartet, auch so schwer waren später die Anfälle, dass ihm auf allen Reisen in all seine Kriege sein Gichtstuhl nachgetragen werden musste. 1552 verlor er gegen Franz I. den Krieg um Lothringen, weil ihn bei der Belagerung von Metz die Gicht so unerbittlich niederwarf, dass er keine Befehle mehr geben konnte und man ihn im Gichtstuhl aus dem Feld wegtragen musste. Damals hatte er zum ersten Mal an Rücktritt gedacht. Noch jetzt aber, in San Juste, missachtete er souverän alle ärztlichen Ratschläge zur Mäßigung. Schon vor dem Frühstück trank er eiskaltes Bier. Danach, so wird berichtet, labte er sich an frischen oder eingepökelten Austern, Sardellen, Sardinen, in Eis herbeigeschafften Seefischen, Aalpasteten, Rebhühnern und scharf gewürzten spanischen Würsten. Seit einem Unfall, bei dem sein Gichtstuhl umkippte und er mit dem Gesicht so unglücklich aufschlug, dass er die meisten Zähne verlor, schlang er Fleisch unzerkaut in großen Brocken hinunter. Als Sterbezimmer eingerichtet hat sich Karl das hintere Eckzimmer seiner Wohnung. Mit schwarzen Vorhängen waren die Wände düster verhängt. Einzige Lichtquelle war ein Innenfenster, das der Kaiser durch die Außenwand der Klosterkirche hatte schlagen lassen, so dass er in seinen letzten Tagen vom Bett aus auf den Hauptaltar der Klosterkirche blicken und so an der Messe teilnehmen konnte. Hier auch hat Karl seine letzten Beichtväter, es waren zum Schluss mehrere, empfangen. Was ihn jetzt noch bedrückte, waren nicht jene Sünden der Jugend, die König David im 25. Psalm bekennt. Jetzt, in der spanischen Einsamkeit, hatte sich ihm ein ganz anderer, ein deutscher Albtraum auf die kaiserliche Seele gelegt. Martin Luther. 1521 auf dem Reichstag in Worms waren sie einander begegnet und hatten einander nicht verstanden. Luther lag daran, sein evangelisches Bekenntnis auf Deutsch abzulegen. Deutsch, behaupteten böse Zungen, spreche der Kaiser nur mit seinem Pferd. Wenn er das getan hat, so hat ihn sein Pferd bestimmt nicht verstanden. So schlecht sprach der deutsche Kaiser Deutsch. Wie später bei seiner Abdankung in Brüssel hat er schon auf dem Reichstag in Worms nur Französisch gesprochen. Und Luther verstand kein Wort Französisch. Es war nicht nur die Sprache, sondern mehr noch der Charakter. Luthers grobe Cholerik war das Gegenteil jener Ritterlichkeit, in der Karl V. seinem habsburgischen Großvater, Kaiser Maximilian, nacheiferte. Aus Ritterlichkeit hatte er Luther das gegebene Wort gehalten. So erging es Luther in Worms anders als Huss in Konstanz. Trotz der Reichsacht konnte er unbehelligt aus dem Reichstag scheiden. Aber hatte er recht getan, Luther das gegebene Wort zu halten. Ach, hätte er es nicht gehalten, warf Karl sich jetzt in San Juste vor. War denn ein Kaiser verpflichtet, sein Wort einem Ketzer gegenüber zu halten, einem Mönch, der Gott selber die Treue gebrochen hatte? Als er jetzt erfuhr, dass sich in mehreren Städten Spaniens lutheranische Konventikel gebildet hätten, schrieb er seiner Tochter Juana, die für den abwesenden Philipp Statthalterin über Spanien war, er empfinde, wörtlich, mehr Gram und Schmerz, als ich in Worten auszudrücken vermag. In welchem Frieden habe doch Spanien bisher gelebt, während Deutschland vom Glaubensstreit zerrissen, vom Glaubenskrieg verheert würde. Damit Spanien nicht das unselige Schicksal Deutschlands erleide, solle seine Tochter sofort einschreiten und der übergroßen Nachsicht der spanischen Inquisition ein Ende bereiten. Karl war nicht Theologe, sondern nach heutigen Begriffen Politiker. In der Schlacht bei Mühlberg hatte er 1547 die protestantischen Fürsten Deutschlands noch einmal niedergekämpft. Aber er wusste, dass der Aufruhr schon viel zu weit um sich gegriffen hatte. In San Juste sah er den mörderischen deutschen Bruderzwist, den 30-jährigen Glaubenskrieg voraus. Und er hielt sich für schuldig. In Spanien hat sich Karl V. durchgesetzt. Der Anweisung aus San Juste gehorchend, hat die Inquisition die ersten 70 spanischen Lutheranos alle verbrannt. Der protestantische Aufstand war im Keim erstickt. Was wäre nicht Deutschland erspart geblieben, wenn er Luther in Worms hätte verbrennen lassen? Das war die Gewissensfrage, die den Kaiser zuletzt quälte. Am 21. September 1558, im Alter von 58 Jahren, ist Karl V. in San Juste gestorben. Ob es wirklich die Gicht ist, die ihn das Leben gekostet hat? Um hier Klarheit zu schaffen, schien es nötig, in der Königskrypta des Escorial-Palastes den marmornen Sarkophag zu öffnen, in dem der Leichnam Karls V. heute ruht. Dazu allerdings hat das spanische Königshaus stets die Erlaubnis verweigert. Es fügte sich, dass in der Sakristei des Escorial ein kleines Reliquiar gefunden wurde. In schwarzem Samt enthält es das äußerste Glied des kleinen Fingers Karls des V. Mediziner der Universität Barcelona haben es untersucht und das Ergebnis veröffentlicht. Die Bilder sind grauenhaft. Sie zeigen ein Fingerglied, das von Harnsäurenadeln völlig zerfressen ist. Und es waren nicht nur die Hände und die Füße, bis in die Schultern quälte der Schmerz den Kaiser. Gicht schlimmsten Grades, lautet die Diagnose aus Barcelona. Gestorben ist Karl V. dennoch an etwas anderem. Sein Leibarzt schrieb von Fieber. In Barcelona festgestellt worden ist Malaria. Ihm, in dessen Reich die Sonne nicht unterging, ist in der feuchten Kälte der Extremadura der winzige Stich einer Mücke zum letzten Verhängnis geworden.
Im Zeitzeichen erinnerte Hans-Konrad Zander an Kaiser Karl V., der am 21. September 1558 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.